Ja, hallo allerseits. Hier ist der Hippocast Nummer 1. Heute aus dem Jugendgästehaus in Velbert. Wir befinden uns in einem Lehrerzimmer und mein Gast ist heute Thomas Spitzer, ein Autor, der sich in den letzten 2 Jahren einen Namen gemacht hat für anspruchsvolle, komplexe, abendfüllende Spiele und einige Lorbeeren auch schon dafür eingesammelt hat. Mein Name ist Reinhard Schulte. Und wie beim Hippocast üblich wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten, was hören, aus erster Hand, Backstage-Informationen sozusagen kriegen. Und ich freue mich, dass Thomas Spitzer heute da ist und uns ein bisschen was darüber erzählen kann, wie er zum Spielen gekommen ist und wie es dann zu diesen tollen Spielen gekommen ist, die er entwickelt hat. Thomas, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zum Spielen gekommen? Wie hat es bei dir angefangen?
Ja, zum Spielen gekommen bin ich eigentlich schon mit 15, 16, damals im städtischen Jugendheim in Bochum-Langdrea. Der dortige Heimleiter, der hat uns das erste Mal auch mit zur Messe, damals so 86, 87, mit zur Messe genommen und da habe ich dann so die ersten Spielerfahrungen gemacht. So, was es da alles so gibt. Wir haben damals viel die Rollenspiele und solche Sachen gemacht. Und ja. Seitdem bin ich da irgendwie so ein bisschen mit drin, aber eigentlich eher so der Spieler gewesen bis dato.
Bist du auch Sammler oder nur Spieler?
Nee, inzwischen bin ich auch ein bisschen so ein Sammler. Man taucht ja immer weiter ein in diese Szene und dann sammelt man natürlich auch so das ein oder andere schöne Spiel oder will dann die Kindheitserinnerung nochmal irgendwo herholen und stellt die sich dann ins Regal.
Kannst du dich noch erinnern, was dich damals so als erstes Brettspiel so richtig mitgerissen hat?
Das schwarze Auge. Ja, damals, das war so 85, als das rauskam, so die erste Box. Das war damals was ganz anderes. Ich bin Baujahr 68, und man ist dann so groß geworden mit Spielen des Lebens und damals ja, Monopoly und solche Sachen. Und dann kam so eine Geschichte wie Schwarze Auge als Rollenspiel, was man damals auch schon alleine spielen konnte. Und da habe ich eine ganze Nacht dann vorgesessen und wie völlig die Zeit vergessen. Und das habe ich so als Kind dann auf jeden Fall durchgezogen. Risiko, solche Sachen, das waren früher die Dinger, die auch in Erinnerung geblieben sind. Ne?
Bist du denn kontinuierlich so an dem Thema dran geblieben? Also 86 zum ersten Mal auf der Messe und dann von da an immer? Oder gab es da
Nee,
auch
nee,
andere
gar nicht,
Phasen?
gar nicht, gar nicht. Dann habe ich das vielleicht so 3 oder 4 Jahre bin ich dann dahin. Das wurde dann A immer teurer und B auch immer voller und immer größer und irgendwann hat mich das eher abgeschreckt, dort weiter hinzugehen. Und dann bin ich auch lange, lange da nicht mehr hingegangen. Dann kommt ja natürlich auch die Zeit Familie und Kinder und all diese Sachen und Beruf, wo man dann natürlich auch völlig eingeschränkt ist für solche Sachen. Dann ging das auch mit dem Spielen ziemlich, ziemlich rapide abwärts, weil man hat dann auch einen ganz anderen Bekanntenkreis. Nicht mal die Freunde von damals, mit denen man sich getroffen hat, sondern dann muss man eben gucken, dass man gleichgesinnte Erwachsene findet. Und das war schwierig. Und da ist dann auch viel so, ja, hat man das so ein bisschen in die Ecke gestellt, das Spielen. Dann ging halt nicht. Ein Kind ist dann mit 2 Jahren dann eine erhöhte Aufmerksamkeit. Und da hast du zwar immer wieder das ein oder andere Spiel gekauft und gesehen, aber du bist dann nie richtig dazu gekommen, die Sachen zu spielen.
Ja, typisches Phänomen, ich glaube, für viele von uns, dass man so eine Art Schläfer ist,
Ja.
der dann irgendwann wieder erweckt werden muss. Wann
Genau.
kam das denn bei dir, dass du dann wieder losgelegt hast und aktiver geworden bist?
Ja, also wir mussten uns damals immer so ein bisschen an meiner Tochter orientieren. Inzwischen ist sie 16 und so, als sie dann so in dem fähigen Alter war, die Spiele dann auch mitzuspielen, so ab 8, 9, 10, da konnte man das mal wieder so langsam einführen. So Silvesterabende oder die Feiertage oder solche Sachen. Aber das war mir im Grunde zu wenig. So, ich hatte zwar diese privaten Kontakte da nicht mehr und dann ist natürlich auch vieles, dass Computerspiele da ihren Platz einnehmen und wo man dann wenig Leute findet, mit denen man zusammenspielen kann. Und irgendwann, als das Kind halt in dem gewissen Alter wieder war, konnten wir dann zumindest in der Familiengeschichte halt abends mal das ein oder andere Spiel wieder auspacken. Und das war mir im Grunde mal zu wenig und so kam dann, um den Bogen zu schlagen, auch die Idee mal irgendwie diesen Druck, den man hat, um in diese Spiele, die Szene da so ein bisschen weiterzumachen, ein Spiel zu entwickeln. Oder beziehungsweise sich da auszutoben. Wenn man da nicht so richtig spielen kann, dann auf dem anderen Weg zu gucken, ja, gut, dann muss ich dann da vielleicht meine Energie so ein bisschen reinstecken. Ja.
Da bist du ja dann direkt einen großen Schritt gegangen, weil du dann eben nicht, sagen wir mal, was leicht Zugängliches gemacht hast oder ein Kinderspiel gemacht hast, was ja dann vielleicht auch in diese Familienerfahrungswelt reinpasste, sondern du hast was richtig Anspruchsvolles entwickelt.
Ja, es ist hinterher was Anspruchsvolles bei rausgekommen, wobei das nicht die erste Einsendung war, wenn es jetzt um Ruhrschifffahrt geht. Ich hatte davor schon mal ein Spiel beim Hippodice eingesendet, war so ein Thema um Kirmes. Es war auch nicht ganz so komplex, aber das ist damals nicht weit gekommen, weil es unter ganz schwierigen Umständen zustande kam zum Ende hin. Aber das war so der Auslöser, weil die Konstellation einfach da war. Das war eine Sache für mich, ein kurzer Weg bis nach Bochum-Langdreher, die Sachen abzuliefern. Und insofern war damit der erste Schritt schon getan und auf jeden Fall wollte ich Wiederholungstäter sein. Und so kam dann dieses zweite Spiel oder diese zweite Spielidee mit Ruhrschifffahrt halt. Da war es ja am Anfang eigentlich nur eine Idee, ohne zu wissen, was am Ende rauskommt. Also es ging um das Thema an sich.
Ja, das ist ja auch auffällig, weil das ein ganz unverbrauchtes Thema ist. Also alles dreht sich immer um Mittelalter und so und manchmal noch Raumfahrt oder in den letzten Jahren vielleicht auch noch ein bisschen verstärkt Wilder Westen. Aber es ist so ein Spektrum an Themen, die mehr oder weniger abgegrast sind und eigentlich suchen ja die Spieler und die Verlage auch immer was, was mal neu ist. Aber das fällt total schwer. Also zum Beispiel hat man das letztes Jahr gesehen bei dem sehr schönen Spiel Coney Island von Michael Schach, das kennst du vielleicht auch,
Nee, gut.
wo es um einen Vergnügungspark geht, also einen ganz berühmten Vergnügungspark in den USA, was eigentlich als Spiel viele überzeugt hat, aber das Thema, das ging wahrscheinlich so an den Interessen der Leute vorbei.
Ja, Kirmes-Thema, das hatte man mir damals
Genau, das ist
auch
ja auch
gesagt,
so
ist auch so
ähnlich.
ähnlich. Es ging
Ja.
um Fahrgeschäfte, das war auch nicht so das Thema. Wenn ich das jetzt so mit den Fachleuten heute nochmal so anspreche, die sagen auch, Kirmes ist nicht unbedingt das Thema, was sich vielleicht dann im Laden verkaufen lässt. Wobei das war nicht der Gedanke damals. Es war einfach nur diese Energie, die man da hat oder diese Kreativität irgendwie mal abzurufen. Man musste an sich schon, denke ich, eine kreative Ader haben, so an solche Sachen ranzugehen. Und bei Ruhrschifffahrt, da stellten sich auf einmal viele Fragen, beziehungsweise es kamen auch viele Antworten erstmal. Das ist ein Thema, was relativ unverbraucht ist. Da kommt, ich sag immer, da wäre kein Mensch drauf gekommen, über diese Sache ein Spiel zu machen. Insofern wusste ich zu dem Zeitpunkt, als mir die Idee kam, da hast du Zeit. Da kann dir keiner
Muss
irgendwie
nicht so
dazwischen
ein
funken, da bist du nicht
Wettrennmacher, um als
genau,
Erster zu
genau
sein.
richtig. Und dann fängt man ja auch an zu recherchieren und guckt halt zumindest als erstes erstmal, gibt es überhaupt was Vergleichbares? So, wird das Ruhrgebiet irgendwie spieltechnisch abgedeckt? Und dann hatte ich zwar schon so ein bisschen Angst mit dem Kulturhauptstadtjahr 2010, aber da kam ja auch nicht viel. Es war zwar ärgerlich, das hätte gut da reingepasst, aber da war ich noch nicht fertig. Und da kriegt man aber auch mit, hoppla, Ruhrgebiet und Spiele ist eigentlich relativ dünn. Und das ist natürlich eine zusätzliche Chance oder ein zusätzlicher Ansporn, das Ding auf jeden Fall durchzuziehen.
War das denn ein Thema, was dir jetzt besonders am Herzen lag? Also weil du vielleicht auch Vorwissen hattest, weil du dich schon mal mit Geschichte des Ruhrtals beschäftigt hast oder so?
Nee, nicht unbedingt. Aber ich habe erstmal A in der Gegend damals gewohnt und gearbeitet, als ich das angefangen habe, 2006. Und das war dann relativ einfach, erstmal, weil man direkt die Sachen vor Ort schon mal sehen konnte. Ja, und so im Nachhinein man muss, glaube ich, so ein bisschen auch so den Hang haben, diese Geschichte oder die Vergangenheit so ein bisschen sich dafür zu interessieren. Das ist schon da. Also ich gucke da schon, wenn ich so durch die Straßen gehe, wie das hier so vergangenheitstechnisch aussah, wenn ich so alte Häuser sehe oder alte Fabriken und so, was hier früher so in dem Zusammenhang alles passiert ist oder wie sich das so verhalten hat. Dieses Interesse habe ich schon. Aber dass es jetzt speziell war, dass ich jetzt so ein Ruhrgebietsfreak bin oder so, das eigentlich nicht.
Thomas, für alle, die das Spiel Ruhrschifffahrt nicht kennen, erklär doch nochmal in groben Zügen, worum es da geht und was spielmechanisch damit verbunden ist. Also es geht um Schifffahrt auf der Ruhr, aber nicht aktuell heute, sondern historisch.
Genau, es geht um Kohletransport im 18. und 19. Jahrhundert. Damals gab es halt noch nicht so viele Straßen und es gab auch noch kein Gesamtdeutschland. An der Ruhr herrschte noch diese Kleinstaaterei und man hat halt nach Absatzmöglichkeiten oder Transportmöglichkeiten gesucht und kam dann irgendwann auf die Idee, die Kohle über Schiffe auf der Ruhr Richtung Duisburg für den Export nach Holland oder ins Rheinland zu suchen und ist dann halt übereingekommen, die Ruhr transportfähig zu machen. Und die Spieler spielen also diesen zeitlichen Ablauf von etwas über 100 Jahren durch, über 12 Runden und transportieren mit einem Schiff Kohle flussabwärts zu gewissen Verkaufsorten. Dementsprechend, als das natürlich dann auch alles angefangen hat, haben sich natürlich dann auch Industriezweige an der Ruhr halt angesiedelt und somit wurde das Ruhrtal dann ein relativ stark besiedeltes, eine stark besiedelte Gegend oder Region und das Ganze hat sich natürlich dann hochgeschraubt. Somit ist der Spieler zugange, über 12 Runden 12-mal Kohle zu transportieren zu Verkaufsorten flussabwärts. Das kann eine Stadt, eine Kleinindustrie, also eine Schmiede oder ein Hammerwerk oder sowas sein oder eben direkt runter bis Duisburg zum Hafen. In den drei Möglichkeiten erlangen die Spieler eine gewisse Kombinationsfolge, wodurch sie dann Fortschritte bekommen. Also man transportiert entweder zu einer Stadt, zu einer Industrie oder zum Hafen und markiert sich die Touren, die man gefahren ist, auf seinem Board und dadurch entstehen gewisse Kombinationen. Es gibt dann noch zwei verschiedene Sorten Kohle, einmal die für die Grafschaft Mark, also so im Bereich Witten bis Hattingen und einmal die andere Kohle, die Essener Kohle für den Bereich der unteren Ruhr zwischen Mülheim und Essen-Steele. Und somit entstehen über 12 Runden verschiedene Touren zu verschiedenen Orten und man erlangt verschiedene Kombinationen. Und daraufhin bekommt man immer pro Spielzug Fortschritte, Hilfsmöglichkeiten, die einem dann für den weiteren Spielverlauf helfen. Das heißt, das Spiel baut sich ganz einfach auf, indem man eine Fahrt macht, eine Kombination praktisch erfährt und den ersten Fortschritt bekommt. Der hilft einem dann für weitere Runden und man fährt weitere Touren, bekommt weitere Kärtchen, die kann man dann nutzen. Am Ende ist man in der Lage, Lagerhäuser an der Ruhr zu bauen, um dann verkaufstechnisch Geld zu verdienen oder man bekommt seine eigenen Treidelpferde, die einem dann kostenlos wieder hochziehen können und solche Sachen. Und so baut sich das Spiel dann über 12 Runden auf. Und wichtig dabei ist, es ist halt ein Positionsspiel zu beachten, der Spieler, der am höchsten auf dem Fluss steht, der fängt immer an. Nur zwangsläufig muss ich natürlich auch irgendwann mal die Kohle bis unten nach Duisburg, also ganz flussabwärts transportieren. Und der Spieler ist also ständig immer in der Bedrulle. Fahre ich bis unten und ich weiß, ich bin in der nächsten Runde letzter und da bleibe ich lieber weiter oben auf dem Fluss, aber kriege vielleicht nicht so ganz den lukrativen Fortschritt, den ich brauche.
Gibt es bestimmte Siegstrategien, die man sich vorher überlegen kann? Oder ergibt sich das aus der Interaktion?
Das ergibt sich doch eher aus dem Spiel heraus. Es gibt eine gewisse Strategien, aber die kriegst du, glaube ich, auch erst am dritten Mal spielen raus. So. Im Grunde ist natürlich auch der Faktor Hoch- und Niedrigwasser, das ist ein bisschen der Zufallsfaktor im Spiel, der kann einem dann schon mal eine Strategie halt kaputt machen. Insofern ist das relativ schwierig, da eine Strategie vorher sich zurechtzulegen. gibt ein, zwei Möglichkeiten. Man kann natürlich mehr so auf den Exporthandel gehen, indem man sich mehr unten bei Duisburg-Ruhrort niederlässt, oder man geht mehr so in den Lagerhausbau für Städte, so dass man überall so ein bisschen mitverdient. Da gibt es verschiedene Optionen, so dass das Spiel natürlich nicht, wenn man es einmal gespielt hat, irgendwie langweilig wird. Also es gibt immer wieder andere Kombinationsflüsse, die man da durchspielen könnte.
Du hast dich ja spielthematisch auch mit Bergbau beschäftigt.
Ja.
Da brauchen wir ja auch eine ganze Menge Detailwissen. Wo hast du dir das denn dann hergeholt?
Aus dem Internet. Oder aus dem Internet und aus der Stadtbücherei. Also ich bin nicht vom Fach, muss ich sagen. Aber es kam halt eben zustande, weil es ein für mich interessantes Thema war. Erstmal, man sieht eben diese ganzen übrig gebliebenen Relikte, so zumindest an der Ruhr, wo der Bergbau dann auch entstanden ist. Und stellt sich dann halt die Frage, was haben die hier damals getrieben? Was haben die hier gemacht? Wie haben die das gemacht? Und dann taucht man halt in diese Geschichte ein, und entweder man interessiert sich dafür und findet es interessant, oder man lässt es halt sein. Und ich fand es hochspannend, das Ganze mal zu durchleuchten, und insofern kamen dann diese Spielideen praktisch auch daraus. Auch mit dem Hintergedanken, der Bergbau an sich oder das Ruhrgebiet an sich wird spieltechnisch wenig berücksichtigt. Das war natürlich dann die zusätzliche Chance, wo du denkst, ja, wenn, dann hast du natürlich hier auch ein Thema, wo noch keiner so richtig dran gegangen ist.
Wie geht man denn daran, wenn man jetzt so sein erstes oder seine ersten Spiele macht? Es gibt ja keine Ausbildung dafür. Man kann irgendwo nachlesen, so und so musste vorgehen. Wie kam das denn? Ist das dann so Trial and Error oder hast du dir irgendwie so einen Weg überlegt, so einen Fahrplan, wie du das machen kannst?
Nee, eigentlich gar nichts. Ich bin über die Idee gegangen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Der eine hat einen guten Mechanismus in der Hinterhand, wo er sich ein Thema draufpackt. Und ich bin einfach nur über das Thema und über die Idee gegangen. Also da ist die Ruhrschifffahrt, die habe ich dann durchleuchtet und habe dann die ganzen Fakten erstmal rausgeschrieben für mich. Nachdem ich die Geschichte halt dann gelesen habe, ich habe mir relativ schnell dann auch ein, zwei Fachbücher besorgt, und da ist mal alles rausgeschrieben, was relevant ist. Ja, 14 Schleusen, von dann bis dann. Und am Ende kam die Eisenbahn, die dann alles praktisch übernommen hat. Man hat angefangen, die Währung erstmal zu gucken, was haben die für eine Währung damals benutzt, und Schiffe und Materialien und all solche Sachen, und eben Pferdekraft, noch keine Maschinentechnik und solche Geschichten. Und das sind ja alles in Fakten und Zahlen, die man erstmal herausfiltert, und dann guckt man erstmal, was kann ich davon machen, wie bringe ich das oder das spieltechnisch mit da rein. Von Anfang an war für mich dann in dem Moment klar, die Ruhr muss schon im Original auf dem Brett sein, also mit den ganzen Bogen und Kurven. Und es sind 14 Schleusen in dem Bereich gewesen. Das war dann auch eine Sache, die sein musste, wenn man dann authentisch bleibt oder historisch bleibt. Dann muss man sich natürlich an diese Sachen auch halten. Das war auf der einen Seite dann natürlich so ein bisschen so ein Weg, den man geht, aber du warst natürlich auch stark gebunden. Ja, du kannst ja nicht wie bei einem Fantasy-Spiel dann auf einmal irgendwas dazwischen erfinden, um das Spiel zu retten. Weil da musst du dann wirklich gucken. Wenn du die Fakten dann raussuchst, musst du auch mit den Fakten dann klarkommen. Das war nicht einfach, bis dann da der richtige Weg dann.
Das stellt sich ja oft auch erst beim Testspielen raus. Wie war das denn, als du den Prototyp hattest, in welchen Gruppen, in welcher Menge und Häufigkeit wurde das dann getestet und was hat sich dabei geändert in dem Prozess?
Am Anfang habe ich erstmal noch viel alleine gemacht, bis so die ersten Varianten dann mal auf den Tisch gelegt wurden, wo dann auch mal der Nachbar oder die Kinder mit ran konnten oder Bekannte. Meistens ist es so, du spielst zwei, drei Runden von dem, was du dir da ausgedacht hast, und dann merkst du schon, da hakt es, und dann packst du wieder alles weg und machst wieder neu. Oder zumindest nimmst du die Korrekturen dann vor und versuchst dann Schritt für Schritt weiter zu spielen oder zu entwickeln, bis du erstmal einen kompletten Ablauf hast. dass man eigentlich sagt, man könnte jetzt durchspielen, ohne dass es hakt, dass irgendeiner nicht mehr weiterkommt. Und das hat schon ziemlich lange gedauert. Und dann kommt so der nächste Schritt, wo man vielleicht dann das Ganze auch so ein bisschen ausbalancieren muss, dass der eine Spieler nicht bevorteilt ist und solche Sachen halt. Nur, das hat schon sehr lange gedauert. Und da habe ich also auch eher viel alleine gespielt, als mit irgendwelchen Leuten zusammen. Ich habe dann mal zwischenzeitlich, wo ich der Meinung war, ich habe hier schon was Vernünftiges auf dem Brett, mit einem Kaufmann gespielt, der so ein eigenes Geschäft führt, und er hat mir dann ganz klar gesagt, das mache ich so nicht. Von da oben ist es zwangsläufig viel teurer, alles zu transportieren, als wenn ich hier dreimal die kleine Strecke fahre. Da bin ich ja wesentlich besser mit aufgehoben. Und solche Sachen, die sieht man ja dann selber gar nicht. Da müssen ja schon andere dich drauf aufmerksam machen. Und da kam dann so Schritt für Schritt. Das hat ja im Grunde 4 Jahre gedauert. So, bis man am Ende dann eine fertige, vernünftige, spielbare Version dann auf dem Tisch liegt.
Als das dann hinterher auch von anderen Gruppen gespielt wurde, gab es denn da auch nochmal so Sachen, wo Testspieler gesagt haben, das geht so gar nicht und du musstest irgendwas Wesentliches ändern?
Ja, doch, das gab es schon. Also die Version, die ich beim Hippodice eingereicht habe damals, das war 2010, genau, im November 2010, die hatte so, zum Beispiel noch 14 Runden. Das kam natürlich dann auch zu diesem abendfüllenden Spiel, was dann sehr lange gedauert hat. Und die endgültige Version hat zum Beispiel 2 Spielrunden weniger. So, und es gab dann auch diesen Zufallsmechanismus bei mir noch mit drin, mit der so ein Hoch- und Niedrigwasser reguliert, mit Karten. Das wurde dann im Nachhinein auch komplett weggenommen und dann nochmal neu entwickelt. Da wurde praktisch noch bis zum Ende dran rumgefeilt.
Ja, immerhin war das ja dann schon ein ziemlich fertiger Entwurf, der im Autorenwettbewerb ging, denn den hast du gewonnen. Das habe ich gerade noch gar nicht gesagt. Du bist Sieger des Hippodice Autorenwettbewerbs. Also insofern kann das jetzt schon nicht so viel Murks gewesen sein. Aber du sagst ja selber, bis es dann wirklich in die Veröffentlichung ging, wurde es wahrscheinlich redaktionell beim Verlag und auch nochmal so im weiteren Testspielen nach den Erfahrungen aus dem Wettbewerb weiterentwickelt.
Ja, genau. Also Sieger ist jetzt relativ. Ich habe also den Preis für das abendfüllende Spiel gewonnen. Das ist ja dann eher so ein Sonderpreis gewesen. Das war eigentlich auch gar nicht so der Gedanke bei mir, das unbedingt einzureichen, um da was zu gewinnen, sondern für mich war damals der erste Grund, das einzureichen, weil ich dadurch vielleicht noch ein Feedback bekommen hätte, um weiterzuentwickeln. Dass das natürlich da schon so durchgeht und hinter diesen Preis halt bekommt, damit habe ich eigentlich so nicht gerechnet. Mir war schon ein bisschen klar, du hast hier so ein bisschen was Lokales, das hat sicherlich seinen Reiz und vielleicht auch eine besondere Chance, aber das dann eben zum Sonderpreis reicht, das hätte ich damals nicht gedacht, weil die eine Sache ist, das Spiel zu machen, die andere Sache ist natürlich auch, die Regel zu schreiben, wie jemand Fremdes, der sich da dran setzen muss und so eine Regel lesen muss. Und naja, es hat halt gepasst, insofern. Danach ging das eigentlich nochmal von vorne los im Grunde. Wir haben das Ding dann nochmal auf den Tisch gelegt, unter anderen Gesichtspunkten und mit professionelleren Testspielern sozusagen auch. Und da kommt dann also nicht mehr die Familienspieler oder der Nachbar, sondern dann kommen dann richtig schon Spieler oder Vielspieler dann mit an den Tisch und da kommen dann auch ganz andere Erfahrungswerte da rein.
Ja. Jetzt ist das Spiel ja auf dem Markt. Gibt es denn schon erste Reaktionen so, dass ihr sagt, ach du Scheiße, oder super, das ist besonders hervorgehoben worden? Also jetzt mal abgesehen vom Thema, was sicherlich auch viel Interesse auf sich zieht.
Im Grunde ist die Nummer eigentlich schon durch. Die Messe ist ja gelesen und das Spiel ist ausverkauft.
Wow, klasse.
Das war so auch nicht zu erwarten.
Was hattet ihr für eine Auflage?
500 Stück nur. Also ich bin ja bei Spielworks untergekommen von Uli Blennemann. Das ist eine besondere Geschichte auch gewesen, weil er Uli selber auch gebürtiger Hattinger ist und die Ruhr im bekannt Slug auch.
Gibt dann wahrscheinlich auch
ja, das war für ihn natürlich dann auch ein Highlight, sowas mal sicherlich dann zu machen. Und Eggert-Spiele war vorher auch interessiert, aber die kommen halt aus Hamburg und die konnten mit der Lokalität da weniger anfangen. Insofern habe ich dann Glück gehabt, dass mit Uli Blendemann von Spielworks auch jemand zugeschlagen hat. Und dann haben wir das dann zusammen gemacht. Und aber Spielworks macht an sich immer nur 500er Auflage als Kleinverlag. Und insofern war da nicht mehr zu holen.
Gibt es denn jetzt so aus der lokalen Szene irgendeine Reaktion, weil du Bochumer bist und eben so ein Heimatthema verarbeitet hast?
Nee, bis jetzt noch nicht. Also die Messe war schon, da war schon eine gewisse Aufmerksamkeit da. Die Leute wussten spätestens, nachdem der WDR am Donnerstag da war und auch im Fernsehen berichtet hat, da gibt es was Lokales hier für uns. Und aber gut, es gab einen Artikel in der WAZ, wo ich dann auch namentlich genannt wurde, bei der Pressekonferenz, wenn man 800 neue Spiele hat und in dieser Pressekonferenz, in der Einleitung oder auf der Messe wurde das dann auch schon erwähnt. Also da war schon noch ein bisschen Aufmerksamkeit da. Das hat also schon dazu geführt, dass wir auch auf der Messe relativ viel zu tun hatten und das Ding dann am Ende auch komplett ausverkauft war.
Ich stelle mir ja vor, dass Spieleautoren eigentlich eine ähnliche Würdigung erfahren sollten wie andere Autoren auch. Und so wie man jetzt heute vielleicht sagt, Frank Goosen, das ist jetzt unser Heimatschriftsteller, dann bist du vielleicht irgendwann, wenn du weitere Spiele auch vielleicht in dem Themenbereich machst, unser Heimatspieleautor. Ist denn irgendwas im Prozess noch drin, wo du jetzt gerade entwickelst?
Ja, ich bleibe auf jeden Fall in der Schiene, weil ist ja eben noch nicht so abgegrast, da kann man noch ein bisschen sich austoben. Mhm. Wir haben ja dann auch noch ein zweites Spiel beim Hippo Dice durchgeboxt sozusagen. Ein Jahr später ging ja die gleiche Sache nochmal los. Ich habe ja aufgrund der gesammelten Informationen für die Ruhrschiffer, also alles, was so rund um Bergbau praktisch da in meinen Rechner... Da ist ein bisschen mehr abgefallen und ich habe dann auch relativ schnell noch ein Thema damals gehabt mit Zechen, Konsolidierung und Zusammenschlüssen von Zechen und dann zweites Spiel auch entworfen und eingereicht und es hat auch diesen abendfüllenden Preis wieder
gewonnen. Also du bist Doppelsieger.
Doppelsieger.
Genau. Kohle und Kolonien ist das.
Und das geht, auch, wenn alles planmäßig läuft, dann für die Messe 2013 auch in die Produktion. Mhm. Und angedacht ist das Ganze jetzt im Endeffekt als Trilogie, dass man also da vielleicht noch ein drittes Spiel in dieser Kohle-Trilogie.
Das heißt, es gibt auch schon eine Idee für jetzt einen Nachfolger, wo du auch schon ein bisschen dran bist.
So ein bisschen, ja. Ich habe jetzt, das, was jetzt vielleicht nicht so ganz rüberkam, diese Geschichte, dass man, also so eine gewisse Aufmerksamkeit lokal, die habe ich bis jetzt noch nicht. Gut, das Radio war da, das hatten wir. Aber das jetzt das eine oder andere Museum, wo wir ja viele für den Bergbau haben, die haben sich bis jetzt noch nicht irgendwie gemeldet. Mhm. Allerdings, was ich für mir auch selber getan habe, ist in Richtung Münsterland oben, wo die Lippe fließt. Da gibt es eine ähnliche Thematik wie die Ruhrschifffahrt auf der Lippe. Und es wäre relativ einfach, die Lippe-Schifffahrt irgendwie umzusetzen und da oben bin ich dann mal so vorstellig geworden bei einem Heimatverein in Haltern und die fanden das schon ganz interessant. Und da geht momentan so der Weg weiter. Mal gucken, was da so rauskommt. Aber jetzt hier so lokal in Bochum ist das besetzt, weil es ist auch nur ein Kleinverlag gewesen. Da war zwar eine gewisse Aufmerksamkeit da, aber dass das jetzt hängen geblieben ist, als wenn es über Ravensburg oder Kosten zu kommen, ist das nicht.
Gut, Spielworks ist natürlich ein Verlag für absolute Spezialisten, aber oft ist das ja auch so, wenn in so einem kleinen Spezialverlag was weggeht wie geschnitten Brot, also du sagst, die Auflage ist komplett ausverkauft, dann kann es ja einerseits passieren, dass eine neue Auflage gemacht wird im gleichen Verlag, aber auch, dass große Verlage aufmerksam werden und überlegen, ob sie nicht für sich auch nochmal eine neue Version daraus machen. Ist da irgendwas im Gange?
Da habe ich was gehört, ja. Da ist was im Gange. Die Information habe ich bekommen, dass Queen Games Queen Games hat das auch mit Uli Blennemann über Kickstarter so ein bisschen promotet für den Überseehandel. Da soll es eventuell Interesse geben, eine zweite Auflage über Queen Games nochmal zu machen, weil die natürlich auch mitbekommen haben, da ist irgendwas so ganz Großes irgendwie auf der Messe. Wir waren schon am Ende so der Geheimtipp mit dem Spiel und die sind natürlich darauf aufmerksam geworden, klar. Aber ich habe noch nichts Schriftliches oder so.
Auch da ist das Spiel ja ganz gut angekommen. Es gibt ja so verschiedene Scout-Aktionen, wo dann am Ende des Messetages immer abzulesen ist, was die Leute an Urteilen abgegeben haben, die das schon spielen konnten. Und ich glaube, du bist dann am Ende nicht da drauf gekommen, weil es einfach zu wenig Beurteilungen gab. Aber die Beurteilungen, die es gab, die waren verdammt gut.
Ja.
Also was ja auch nochmal ein schönes Feedback ist.
Ja.
Aber um den Kreis jetzt mal zu schließen, du hast ja schon gesagt, die Messe ist gelesen und die nächste ist 2013. Was gefällt dir persönlich denn von den aktuellen Veröffentlichungen so am besten?
Oh, unvorbereitete Frage. Also,
hier ist nichts abgesprochen.
Ich habe jetzt hier auch, wir sitzen ja hier in Fellbad, das Wochenende jetzt durchgespielt. Ich habe ein paar Sachen spielen können. Terra Mystica habe ich gestern Abend von den Neuerscheinungen gespielt, was mir recht gut gefallen hat, würde ich jetzt so hervorheben. So auf die Schnelle. Aber in den letzten Wochen bin ich auch gar nicht so zu irgendwelchen Neuerscheinungen gekommen, weil alles drehte sich am Ende nur noch um Ruhrschifffahrt und wie kriegen wir die Messe rum und was müssen wir machen und beachten. Und so viel habe ich dann gar nicht mehr gespielt. Aber gestern, wie gesagt, Terra Mystica fand ich schon gelungen.
Ja, schön. Dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Das war nach der Nullnummer der Hippocast Nummer 1. Ich will die Gelegenheit natürlich nutzen, nochmal darauf hinzuweisen, du hast das selber vorhin angesprochen, dass es ja in bestimmten Lebensphasen, wenn Familie entsteht, Kinder kommen, dass die Zeit zum Spielen häufig so ein bisschen zurückgeht, dass man auch zu Hause gar nicht mehr so die Gelegenheit hat. Da ist der Hippo, da ist Spieleclub natürlich eine super Alternative, weil man da alle 14 Tage freitags in den Bahnhof Langendreher kommen kann, ohne selber Spiele zu haben, unvorbereitet. Man geht da einfach hin um 19.30 Uhr. Es sind aktuelle Spiele da, es sind viele Mitspieler da und es sind Leute da, die einem das erklären können. Also das möchte ich allen diesen spielerischen Schläfern nochmal ans Herz legen, das auch zu nutzen. Wir freuen uns da auch über jeden Gast. Ja, das war der Hippocast Nummer 1 mit Thomas Spitzer. Mein Name ist Reinhard Schulte und ich verabschiede mich bis zum nächsten Hippocast. Tschüss.
Hallo, hier ist nochmal der Holger. Ich produziere gerade die endgültige Version der MP3-Datei vom Hippocast Nummer 1 mit Thomas Spitzer. Wir schneiden an den Hippocasts natürlich nicht rum, um die authentisch zu lassen. Es hat sich bei der Aufnahme dieses Hippocasts jedoch ergeben, dass wir die Regelbesprechung vergessen haben, dieses Spiels, um das es hier sehr ausführlich geht. Und bei der Aufnahme dieser Regel, bei der nachträglichen Aufgabe, hat sich ein Outtake ergeben. Den möchte ich euch nicht vorenthalten.
Thomas, für alle, die die Ruhrschifffahrt nicht kennen, erklär doch mal in groben Zügen, was da eigentlich passiert. Es geht also um Ruhrschifffahrt, aber was genau läuft in dem Spiel ab und was steht spielmechanisch dahinter?
Ja, bei Ruhrschifffahrt geht es also nicht mehr jetzt um die Ausflugsschiffe, die jetzt heutzutage da auf der Ruhr rumschippern, sondern es geht um den Kohletransport im 18. und 19. Jahrhundert. So, also von 1769 bis 1890. War so die Zeit, wo die Kohle über die Ruhr abtransportiert wurde. Es gab halt damals noch relativ wenig Straßen und es gab ja auch noch kein Gesamtdeutschland, sondern es gab diese Kleinstaaterei. Und in diesem Zeitraum spielt also die Ruhr für die Kohle eine, jetzt geht das Handy, die Kohle eine bedeutende Rolle und man hat also auch geguckt, dass Transportwege vorhanden sind. Müssen wir, glaube ich, nochmal machen. Ach, der Michael. Warte mal. Ja, bitte. Ich bin hier mitten im Interview, das kannst du.